begrüßen alle Brüder und Schwestern, alle Freunde weltweit, die sich online geschaltet haben für diese Sendung Biblische Wortbetrachtung mit Bruder Frank, ganz herzlich. Wir sind dankbar, dass wir Gottes Wort in dieser Zeit noch hören dürfen, hören können. Wir sind dankbar für die Heilige Schrift, für das Alte und das Neue Testament, für die letzte Botschaft, für alles, was der Herr getan hat und tut. Ich lese jetzt ein Wort aus der Schrift, aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, von Vers 16. 2. Petrus 1, von Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Denn von Gott dem Vater hat er Ehre und Verherrlichung empfangen, als von der hocherhabenen Herrlichkeit jener Zuruf an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diesen Ruf haben wir ja von Himmel her erschallen hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Und ihr tut wohl, auf dieses Acht zu geben, als auf ein Licht, das an einem dunklen Orte scheint, bis der volle Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Dabei müsst ihr euch vor allem darüber klar sein, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Denn noch niemals ist eine Weissagung durch menschlichen Willen ergangen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen von Gott aus geredet. Ich bitte jetzt Bruder Frank.
Dem Herrn sei Dank für solch ein herrliches Wort. Es ist eine ganze Predigt. Alles ist einbezogen worden. Wir grüßen alle, wirklich alle, weltweit in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wir geben all die Grüße derer, angefangen mit Bruder Müller an der Ostseeküste und all die anderen Brüder aus der Schweiz, Österreich, aus ganz Europa, Bruder Tati aus Brüssel, Bruder John aus Bukarest, alle Brüder aus Kanada, von hier und von da, aus Afrika, von überall, lassen all herzlich grüßen. Und wir freuen uns, dass diese wichtigen Sendungen weltweit gehört werden können. Dankbar sind wir dafür unserem Herrn. Wir haben genau zugehört, was gelesen wurde. Keine Weissagung der Schrift gestattet eine eigene Deutung. Und wir haben das prophetische Wort, wir haben das Alte und das Neue Testament und wir sind Gott dem Herrn sehr, sehr dankbar. Heute werden wir die verschiedenen Themen kurz streifen. Wir können damit beginnen, dass wir nur kurz ein Wort lesen. Bitte schön, Bruder Borg.
Matthäus 24, Vers 3. Als er sich dann auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, traten die Jünger, als sie für sich allein waren, an ihn mit der Bitte heran: Sage uns doch, wann wird dies geschehen? Und welches ist das Zeichen deiner Wiederkunft und der Vollendung der Weltzeit?
Wir sind einfach dankbar. Wir gehen nicht zu irgendjemand. Wir gehen zu unserem Herrn. Er setzte sich auf dem Ölberg und seine Jünger traten an ihn heran. Heute sind wir mit unserem Herrn versammelt. Heute möchten wir, dass er mit uns redet, dass er uns die rechten Antworten aus seinem Worte gibt. Hier waren ja drei Fragen und drei Antworten. Was damals mit dem Tempel und mit Jerusalem geschehen sollte und würde. Und dann, was vor der Wiederkunft Jesu Christi geschehen würde. Und ebenso, was am Ende des Endes der Endzeit geschehen würde. Brüder und Schwestern, wir sind dankbar, dass wir Gottes heiliges Wort haben. Lesen wir noch zwei weitere Bibelstellen, bitte.
Jesaja, Kapitel 30, Vers 26. Und das Licht des Mondes wird so hell sein wie das Sonnenlicht. Und das Licht der Sonne wird siebenmal so hell scheinen wie das Licht der sieben Wochentage zu der Zeit, wo der Herr den Schaden seines Volkes verbindet und die ihm geschlagene Wunde heilt. Jesaja 24, Vers 20. Hin und her taumelt die Erde wie ein Trunkener und schaukelt hin und her wie eine Hängematte, und schwer lastet ihr Frevel auf ihr. Sie stürzt hin und steht nicht wieder auf.
Wir haben diese Voraussagen in der Heiligen Schrift. Und wenn wir zu Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 gehen. In den Kapiteln hat der Herr über die Endzeit gesprochen, was an Sonne, Mond und Sternen, was auf Erden geschehen würde, Ratlosigkeit, Erdbeben, Hungersnöte, teure Zeiten. Und wenn wir daran denken, dass über 80 Millionen Menschen auf Erden auf der Flucht sind, dass sie hungern, dass sie in Not sind, wir, denen es noch gut geht, haben Mühe, uns in die Lage derer zu versetzen, wo diese Schriftstellen sich bereits erfüllen. Aber wir merken genau, dass auch bei uns die Schrift sich zu erfüllen beginnt. Was noch nie vorher geschah, das geschieht in unserer Zeit. Und wir schauen einfach in die Heilige Schrift hinein und dürfen unsere Häupter erheben, weil wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Auf Erden wird alles schlimmer und schlimmer werden. Es wird eine Katastrophe, eine Seuche nach der anderen kommen. Es wird alles so sein, wie geschrieben steht und wie wir mitgelesen haben. Wenn der Herr den Schaden seines Volkes Israels wieder gut macht, und das geschieht in unserer Zeit, dann wird die Sonne siebenmal heller scheinen. Der Klimawandel ist nicht in den Händen der Menschen. Nein, wir können tun und machen, was wir wollen. Wir können alle zu Fuß gehen und es wird trotzdem geschehen, was in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Alles muss sich vor unseren Augen erfüllen, aber sollte uns zum Nachdenken veranlassen, denn das sind die Zeichen der Endzeit. Und unser Herr hat deutlich ausgerufen, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Wir haben besonders drei verschiedene Bereiche. Der eine Bereich betrifft Israel, der andere betrifft die Gemeinde des lebendigen Gottes und der dritte betrifft alles, was auf Erden geschehen mag, in den Religionen, in der Politik, in den Erdbeben, in allem, was auf Erden unter den Völkern zu geschehen hat. Und wir alle haben begriffen, was vor sich geht. Die Vereinigung der Religionen bis hin zu dem Bau des einen in Berlin, der 47 Millionen kosten soll. Ein Gebäude, in dem der muslimische Teil, der israelische Teil, der christliche Teil ihren Platz finden werden. Dann haben wir besonders von dem letzten Besuch des geehrten Papstes in Ur in Chaldea gehört. Da soll eine Kirche gebaut werden, die drei Religionen, die auf Abraham zurückgehen, sollen zurückfinden, zurückkommen, und deshalb auch die vielen Abkommen zwischen Israel und den Nachbarländern, die als Abraham-Abkommen bezeichnet werden. Doch Brüder und Schwestern, dieses Irdische, auch das, was Ur in Chaldea betrifft, etwa 310 Kilometer von Bagdad entfernt, da, wo Abraham geboren, wo Abraham gelebt, wo er vom Herrn gerufen wurde. Und Brüder und Schwestern, für uns ist das Irdische nur zweitrangig. Für uns ist das Geistliche an erster Stelle. Habt ihr gewusst, dass der Name Abraham 250 Mal in der Bibel geschrieben steht? Habt ihr gewusst, dass Abraham zum Vater der Völker werden sollte? Habt ihr gewusst, dass in Abraham alle Völker gesegnet werden sollten? Die beiden Namen, Abraham und David, werden ja speziell erwähnt in Verbindung mit unserem Herrn und Erlöser, den Matthäus 1 als Sohn Abrahams und als Sohn Davids bezeichnet wird. Und was sehen wir? Von David lesen wir über 1000 Mal. Diese beiden Männer des Alten Testaments hatten eine ganz besondere Bedeutung. Doch, Brüder und Schwestern, wir können nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Uns geht es einfach darum, dass wir als Kinder Gottes jetzt erkennen, was der Herr für diesen Abschnitt uns verheißen hat. Nicht, was auf der ganzen Erde geschehen soll. Das geschieht mit uns und ohne uns. Wir möchten das, was mit uns geschehen soll, ganz besonders betonen und in Kürze hervorheben. Bitte lies noch mal eine und dann vielleicht die zweite Stelle. Bitte.
Lukas 7, von Vers 27 bis 30. Dieser ist es, über den geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir her bereiten soll. Ja, ich sage euch, unter den von Frauen geborenen gibt es keinen größeren als Johannes, aber der Kleinste im Reiche Gottes ist größer als er. Und das gesamte Volk, das ihn hörte, auch die Zöllner, sind dem Willen Gottes nachgekommen, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Heilsratschluss Gottes für ihre Person verworfen, indem sie sich von ihm nicht taufen ließen.
Liebe Brüder und Schwestern, wir kommen zum Hauptthema, die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn und Erlösers, so wie er es verheißen hat. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen. Was die irdische Situation betrifft, so können wir mit Römer 8 übereinstimmen und mit der ganzen Schöpfung seufzen: O Herr, komme bald. Mach dieser Not auf Erden ein Ende. Doch geistlich gesehen müssen wir beachten, was der Herr verheißen hat, was vor seiner Wiederkunft geschehen wird. Wir haben gerade von Johannes dem Täufer gelesen. Der große Mann Gottes, als Vorbereiter, als Wegbereiter bei dem ersten Kommen Christi. Und was war es? Erfüllung der Verheißung, die Gott gegeben hatte: Siehe, ich sende meinen Boten vor mir her, der mir den Weg bereiten wird. Erst die Verheißung und dann die Erfüllung. Ebenso eine Stimme ruft laut in der Wüste. Plötzlich war die Stimme da, der Wegbereiter, der Botschafter war da, begab sich an den Jordan und hat alle getauft, die seiner Botschaft Glauben geschenkt haben, denn er konnte schon von Jesus, dem Retter, Zeugnis ablegen, indem er sagte: Sehet, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Und alle, die seiner Botschaft Glauben geschenkt haben, ließen sich von ihm taufen. Und unser Herr und Erlöser sprach: Es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, und der Gehorsam gehört einfach zum Glauben. Und er ließ sich von Johannes taufen. Der Himmel tat sich auf und der Heilige Geist schwebte herab. Aber von den Schriftgelehrten wird gesagt, dass sie sich nicht taufen ließen und für ihre Person den Ratschluss Gottes verworfen haben. Man muss das einsinken lassen. Es muss noch einmal betont werden: Wenn Gott biblische Prophetie erfüllt, wenn er seinen verheißenen Boten sendet, der die göttliche Botschaft zu bringen hat, wer dann glaubt und im Gehorsam tut, was getan werden muss, der bezeugt, dass er aufnimmt, was Gott für die Zeit bestimmt hat. Doch von den Schriftgelehrten wird kurz und bündig gesagt, sie haben den Ratschluss Gottes verworfen. Einfach verworfen. Fertig. Sind in ihrer eigenen Lehre, sind in dem geblieben, was sie vorher hatten und erkannten den Tag der gnädigen Heimsuchung Gottes nicht. 4000 Jahre gewartet, dass der Messias kommen wird, und für sie war es ja die Hauptsache, dass Elia zuerst kommen würde und dann der Messias. Und sie haben weder Johannes, den Täufer, der im Geist des Elia gekommen ist, erkannt, noch haben sie unseren Herrn und Erlöser, der als ihr Messias gekommen ist, erkannt. Nur wer den Dienst dessen erkennt, den Gott voraussendet, wird den Dienst dessen und das, was Gott verheißen und damit verbunden hat und geschehen lassen wird, nur diejenigen werden es sehen und erleben. Mir bleibt nichts weiter übrig, als jedes Mal in der Live-Übersetzung weiterzugeben, was Gott für diesen Abschnitt der Gemeinde verheißen hat und getan und noch weiterhin tut. Wir alle, die wir darüber informiert sind, danken dem Herrn, der uns die Gnade geschenkt hat, Tag und Stunde zu erkennen. Geliebte Brüder und Schwestern, wenn Gott Übernatürliches auf Erden tut, dann geschieht es in Verbindung mit der Erfüllung der Verheißungen, die er gegeben hat. Als der Engel Gabriel zu Zacharias kam, es war übernatürlich, denn das, was geschehen sollte, war ja mit einer Verheißung verbunden. Und Brüder und Schwestern, kommen wir auf unsere Zeit. Wir alle wissen, dass göttliche Berufungen, die mit dem Heilsplan Gottes verbunden sind, nicht nur Berufungen in der lokalen Gemeinde. Es gibt die 5 Dienste, die der Herr in die Gemeinde eingesetzt hat, und sie gehören in die Gemeinde. Und zur Wiedererstattung gehört alles, was am Anfang in der Gemeinde vor 2000 Jahren war. Gott, der Herr, hat die einen zu Propheten, Apostel, Hirten, Lehrer und Evangelisten eingesetzt. Zum Dienst in der Gemeinde. Aber was geschieht mit einem Dienst, der Wiedererstattung, dass alles wieder in den rechten Stand gebracht werden kann, vorausgesandt wird? Und da kommen wir zu dem Dienst Bruder Brenhams, dem wörtlich am 11. Juni 1933 laut aus der übernatürlichen Wolke zugerufen wurde, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Das geschah auf übernatürliche Weise, als dieser Gottesmann im Ohiofluss stand und im Begriff war, die 17. Person biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus zu taufen. Und ich, Bruder Frank, war gegenwärtig am 10. April 1966 nach der Beerdigung des Propheten, als der Sohn Billy Paul in der Gemeinde im Branham Tabernakel die Abdankungsrede kurz hielt nach der Beerdigung auf dem Friedhof. Und er fragte, wie viele sind heute anwesend, die 1933 dabei waren. Bitte hebt die Hand und steht auf. Ich habe schnell gezählt. Waren es 11 oder 12, die aufstanden, die 1933 gesehen, miterlebt haben, was da geschah. Und ihr könnt ja alle die Zeitschriften nachsehen. Was meint ihr, wenn US-Zeitschriften wie Science Magazine über das Übernatürliche berichten, Datum, Ort und Zeit angeben, wann es und wo es geschah? Und dann besonders auch hier mit dem übernatürlichen Licht über dem Haupt Bruder Brenhems. Warum zeige ich diese Fotos, die ich aus den USA mitgebracht habe? Weil ich 10 Jahre Zeuge dessen war, was in den Versammlungen von William Brenhem geschehen ist, wie Blindgeborene sehend wurden, wie tatsächlich vor meinen Augen, sei es hier in Europa oder in den USA, ich bin Augen- und Ohrenzeuge von dem, was Gott im Dienste Bruder Brenhems aus Gnaden getan hat, um die göttliche Bestätigung zu geben. Jeder kann sagen, der Herr hat mich gerufen, der Herr hat zu mir geredet. Wenn Gott es aber nicht bestätigt, was dann? Wenn aber die göttliche Bestätigung Jahr ein, Jahr aus geschieht und dieser Gottesmann auf den verschiedenen Kontinenten das Wort bringen konnte, ob es Indien, ob es Afrika, ob es Europa, wo immer es war, Gott, der Herr, hat nichts im Geheimen getan. Die ganze Welt hat von dem erfahren, was Gott in unserer Zeit getan hat. Mir hat der Herr den Auftrag erteilt, diese göttliche Wortbotschaft, wirklich nur das, was in der Bibel geschrieben steht, weiterzugeben. Und das habe ich auf der ganzen Erde in den Jahren seit 1962 und besonders schon seit 1964, als ich meine erste Missionsreise nach Indien machte und dann ganz besonders nach dem Heimgang Bruder Brenhams 1965, dann in alle Welt gereist bin, um die letzte Botschaft dem Volke Gottes zu bringen. Brüder und Schwestern, wir haben von dem gesprochen, was jetzt auf Erden geschieht und dass die Erde hin und her taumelt, dass sie hinfallen wird und nicht wieder aufstehen. Aber Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Doch wir müssen einsehen, dass wir jetzt am Ende der Gnadenzeit angekommen sind. Und wer die Nachrichten gut gehört hat, weiß auch, was in den USA, in Kalifornien erwartet wird, was mit der St. Andreas-Spalte geschieht, wo die Experten messen und messen und es geht immer weiter auseinander. Und diese Spalte, die genau 1300 Kilometer hat, soll abspalten und ins Meer versinken. Was dann an einer Meeresflut über die ganze Erde kommen wird, kann sich niemand vorstellen. Aber die Experten sagen, es könnte jeden Tag geschehen. Doch Brüder und Schwestern, meine Aufgabe ist es, der Gemeinde des lebendigen Gottes ans Herz zu legen, die persönlichen Heilserlebnisse zu machen, ins Gebet zu gehen, nicht nur die Botschaft zu hören und zu glauben, sondern zu erwarten, dass der Herr allen Schaden gut machen wird. Ganz gleich, was in deinem Leben, im Leben der Gemeinde, im Leben der Gläubigen geschehen ist, der Herr wird allen Schaden gut machen, eine völlige Wiedererstattung schenken, bis hin zur ersten Liebe, dass die Gemeinde, aus der die Braut herausgenommen wird, in Liebe gebettet und in der Liebe Gottes miteinander und ineinander verbunden ist. Haben wir noch eine oder zwei Bibelstellen, die wir lesen können?
Wir lesen aus Matthäus 3, Vers 15. Doch Jesus gab ihm zur Antwort: Lass es für diesmal geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab Johannes ihm nach. Wir lesen noch Johannes 3, Vers 5. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen.
Dank sei dem Herrn auch für diese beiden Bibelstellen. Unser Erlöser ist im Gehorsam den Weg gegangen und von ihm steht geschrieben, er war gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Das muss dein und mein Weg sein. Gehorsam bis zum Tode, dass wir uns selber gestorben sind, mit Christus gestorben, dem alten Leben gestorben, damit das neue Leben aus Gnade offenbar werden kann. Unsere Leiber bleiben immer noch die alten mit ihren Schwächen und Gebrechen, aber das Innere muss zuerst erneuert werden und unser Herr hat es deutlich ausgesprochen. Und Brüder und Schwestern, denkt bitte darüber nach. Unser Herr hat er nicht nur von Gleichnissen geredet. Er ist ganz persönlich geworden und hat gesagt, dir und mir und uns allen, wie damals, so auch heute. Ihr müsstet von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Geboren aus Wasser und Geist, beides gehört bei den Gläubigen zusammen. Zuerst hören wir die Predigt des Gekreuzigten, der unsere Sünden getragen und auf sich genommen und vergeben hat, der sein Blut vergossen, um uns mit Gott zu versöhnen. Aber dann, wenn wir wahrhaft gläubig geworden sind, dann muss die Taufe im Wasser und die Taufe im Heiligen Geist stattfinden. Beides gehört zusammen. Durch Wasser und Geist. Der Gehorsam bringt es dahin, dass der Heilige Geist die Bestätigung geben kann. Und wie ich es oft gesagt habe, in der Taufe bestätigen wir, dass wir unseren Herrn und Erlöser auf- und angenommen haben. In der Geistestaufe bestätigt er, dass er uns auf- und angenommen hat. Noch kurz etwas über Abraham. Bitteschön.
1. Mose, Kapitel 15, Vers 6. Da glaubte Abraham dem Herrn, und das rechnete dieser ihm als Gerechtigkeit an.
Noch weiter.
Römer 4, Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. 1. Mose 18, Vers 18. Abraham soll ja doch zu einem großen und mächtigen Volk werden und in ihm sollen alle Völker der Erde gesegnet werden.
Dank sei dem Herrn wenn ich euch sagen würde, wie viele Bibelstellen jetzt noch zu diesem Thema gelesen werden könnten. Brüder und Schwestern, sagen wir es ehrlich und aufrichtig. Es genügt doch nicht, dass Politik und Religion sich vereinigen, ein Haus gebaut wird mit Bezug auf Abraham und die drei Religionen, die auf ihn Bezug nehmen. Es genügt doch nicht, eine Kirche in Ur, in Chaldäa zu bauen. Wem nützt das etwas? Millionen werden ausgegeben, um die Aufmerksamkeit auf Dinge zu richten, die politisch und religiös motiviert sind. Unsere Aufgabe ist es, hervorzuheben, was Gott in seinem Heilsplan beschlossen und wie er mit Abraham den Anfang gemacht hat. Und wir sind Kinder des Glaubens geworden. Wir glauben Gott. Und wenn wir lautstark sagen, wir glauben keiner einzigen Religion, wir glauben keiner einzigen Kirche, wir glauben keinem einzigen Menschen, denn so steht's geschrieben, jeder Mensch ist ein Lügner. Und sagen wir auch das ganz deutlich, überall wird doch nicht das geglaubt, was Gott im Original in seinem Wort gesagt hat, sondern das, was der Prediger, der Pastor, der Evangelist über das sagt, was Gott gesagt hat. Das, was Gott gesagt hat, ist verloren gegangen durch das, was über das, was Gott gesagt hat, gepredigt, gelehrt wurde. Und alle sind in ihren Schriftdeutungen irre gegangen. Einerseits beziehen sie sich auf die Bibel und andererseits lehren sie das, was sie darüber zu sagen haben. Auch heute ist es noch so, die Lutheraner glauben, was Luther festgelegt hat. Die Methodisten glauben, was Wesley festgelegt hat. Die Baptisten glauben, was John Smith festgelegt hat. In allen Denominationen glauben alle Jahrhundert für Jahrhundert das, was festgelegt wurde. Sie haben alle ihre Glaubensbekenntnisse, aber alle beten das Vaterunser, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Alle beten, geheiligt werde dein Name. Aber der Name ist ihnen gar nicht geoffenbart. Sie gebrauchen Matthäus 28 nicht, wie der Herr es geboten hat, zu taufen auf die Namen. Was ist der Name, in dem sich Gott uns geoffenbart hat? Der neutestamentliche Bundesname ist Herr Jesus Christus. Und der allmächtige Gott, der sich uns als Vater im Himmel, in seinem eingeborenen Sohn auf Erden, in der Gemeinde durch den Heiligen Geist geoffenbart hat, ist doch ein und derselbe Gott. Gott über uns, Gott unter uns, Gott in uns. Und wenn wir dann zu dem Einleitungswort zurückkommen. 2. Petrus 1. Keine Weissagung der Schrift, kein Wort Gottes gestattet eine eigene Auslegung, und wir müssen es jedes Mal neu sagen. Wer den Dienst des gesandten, verheißenen Propheten in unserer Zeit nicht anerkennt, der wird im alten Sauerteig der alten Überlieferungen bleiben und wird den Heilsratschluss unseres Gottes für seine Person und für seine Gemeinde verwerfen. Ich sage es heute in aller Deutlichkeit. In allen Kirchen wird die Formel bei der Taufe gebraucht, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Formel ist wie eine Zauberformel. Sie wird für Besprechungen, sie wird für Tischrücken, für Wahrsagen, sie wird für alles gebraucht. Geht auf die Länder hinaus, wo gewahrsagt wird, wo die Leute noch zu den Bauern kommen. Alles im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alle Verfluchungen, die über die wahren Christen gemacht worden sind, alle von der römischen Kirche im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht eine einzige Verfluchung ist im Namen Jesu Christi ausgesprochen worden. Brüder und Schwestern, genauso müssen wir sagen, nicht eine einzige Taufe ist in der Formel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes vollzogen worden. Das gibt es einfach bei Gott und in der Gemeinde des lebendigen Gottes nicht. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Alle, die getauft wurden, sind auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft worden. Bruder Branham musste die biblischen Lehren über die Gottheit, über die Taufe, über das Abendmahl, alle biblischen Lehren neu auf den Leuchter stellen. Und ich sage es in aller Öffentlichkeit, allen Völkern und Sprachen und Nationen. Wer sich weigert, auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen zu lassen, der verwirft den Heilsplan unseres Gottes und hat keinen Anteil an dem, was Gott gegenwärtig tut. So wie es in den Tagen Johannes des Täufers mit den Schriftgelehrten war, so ist es jetzt mit allen Schriftgelehrten und mit allen, die ihnen zuhören und ihnen Glauben schenken. Bitte forschet in der Schrift, forschet in der Schrift, und alle, die im Neuen Testament getauft wurden, sind auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft worden. Denn das ist der Name, den unser Herr in Matthäus 28, Vers 19 gemeint hat. Hier der Auftrag, da die Ausführung, Apostelgeschichte 2, Vers 38 tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi taufen. Petrus, der Mann, dem die Schlüssel des Himmelreichs übergeben worden sind von unserem Herrn, hat am Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde im Auftrage Gottes unter der Inspiration des Heiligen Geistes sagen müssen und hat es gesagt, wie gläubig gewordene getauft werden soll. Wer erkennt es an? Und wer es nicht anerkennt, verwirft den Heilsratschluss Gottes. Brüder und Schwestern, ich warne euch und ich sage es im Namen des Herrn. Keiner wird ohne Entschuldigung sein. Diese Übertragungen gehen in alle Welt, in alle Sprachen. Alle haben die Möglichkeit zu hören und ihre Entscheidung zu treffen. Die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Er wird sein Werk vollenden. Er wird Früh- und Spätregen senden. Die Wiedererstattung, alles wird er herrlich hinausführen. Und dafür sind wir dankbar. Doch noch einmal die Betonung. Kein Kompromiss, sondern reines, heiliges Wort. Keine Schrift gestattet eine eigenmächtige Deutung. Hier ist Gottes Wort, Gottes heiliges Testament mit der neutestamentlichen Gemeinde. Mögen alle Brüder und Schwestern mit offenen Augen das Zeitgeschehen sehen und dann ihre Zubereitung im Glauben und im Gebet miterleben, dass der Herr in uns allen das Verlangen hineinlegen könnte, dabei zu sein, wenn Jesus wiederkommt, dass sich bei keinem von denen, die jetzt zuhören und glauben, herausstellen würde, er sei zurückgeblieben. Glaubet Gott, wie Abraham Gott glaubte. Glaubt die Verheißung, wie er geglaubt hat. Und er sah die Verheißungen erfüllt und auch wir werden die letzten Verheißungen erfüllt sehen. Mögen alle dienenden Brüder weltweit besonders gesegnet sein. Teilt die geistliche Speise unter der Leitung des Heiligen Geistes aus. Der Segen des allmächtigen Gottes ruhe auf den wahrhaft Erlösten aus Gnaden in Jesu heiligem Namen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Bruder Bock wird noch danken.
Himmlischer Vater, danken dir von ganzem Herzen.
Oh Gott.
Für dein kostbares Wort,
mein Gott,
das wir jetzt gehört haben.
Mein Gott.
Wir empfehlen alle Brüder und Schwestern dir an, Herr, die in dieser Sendung dein Wort gehört haben. Die letzte Botschaft, dass wir nicht nur hören, sondern auch glauben und danach tun.
Amen.
Segne dein gesamtes Volk.
Oh Gott.
Wir danken dir für den Segen in dieser Sendung in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Señor mi Dios, al contemplar. potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al
mein Herz.